podcast.
Hallo zusammen. Hallo iedereen en allemaal. Leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van de Regio Stammpodcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr hört schon, egal ob man Deutsch oder Niederländisch spricht, einfach reinhören. Wir sorgen dafür, dass jeder mitgenommen wird. Heute sprechen wir mit zwei jungen Mädels über das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel, also Klimatveränderung, Duurzaamheid, eine Vergleich, hoe jongere Menschen in Deutschland en Nederland damit umgehen und wie auch verschiedene Themen im Alltag einfach in Sachen Duurzaamheit oder auch Klimaveränderung angegangen werden. Ich freue mich sehr, dass Esra und Sarah heute da sind. Stellt euch doch bitte einfach mal vor, Sarah. Wer bist du?
Ich bin Sarah. Ich komme ursprünglich aus Koblenz, das ist in der Nähe von Köln, studiere jetzt seit ungefähr einem Jahr in Wageningen Climate Studies mit Schwerpunkt Agrarökologie. Schreibe gerade meine Masterarbeit und dachte, so das Thema Nachhaltigkeit und Ähnliches, damit befasse ich mich jeden Tag und dem wird das auch sehr gut für diese Podcastaufnahme passen. Und natürlich gibt es da auch viele Unterschiede, die man ansprechen kann bezüglich der niederländisch-deutschen Kooperation zum Beispiel.
Ja. Wie bist du auf die Euregio gekommen dann?
Tatsächlich über eine Freundin. Schon vor 4-5 Monaten habe mich dann mal mit Tom getroffen und so ein bisschen besprochen, was Euregio so macht. Und dann hat es mir ganz gut gefallen und jetzt bin ich ein bisschen aktiv.
Ja. Sehr schön, okay. Ja, Sarah studiert Climate Studies in Wageningen und ist sinds, laat zeggen, een half jaar zo'n beetje into Euregio en Euregio Youth. En jij, Esra?
Ik ben Esra. Ik ben 23 jaar. Ik ben Nederlands. Ik kom oorspronkelijk uit Gorinchem. Ik studeer nu ook in Wageningen, net als Sarah. We doen dezelfde studie, de Master Climate Studies. Daarvoor heb ik de Bachelor Future Planet Studies gedaan in Amsterdam. Dus dat is ook veel met over het klimaat en over duurzaamheid. En ik ben eigenlijk via Sarah bij de Euregio gekomen. Ik ken het eigenlijk niet. Ik kom namelijk ook niet echt uit de grensregio. Maar Sarah heeft me geïntroduceerd.
Ja. Leuk dat jullie allebei vandaag hier zijn. Also die beiden kennen zich, wie ihr vielleicht rausgehört habt, aus ihrem Studium in Wageningen. Ich würde sagen, ihr seid eigentlich so ein bisschen die Expertin hier, was jetzt das Thema heute betrifft. Deswegen bin ich sehr spannend, was ihr so mitgebracht habt. Bevor wir tiefer in einzelne Beispiele gehen, wir gaan het nog hebben over reisverschillen, stagegeld, dingen die op school misschien geleerd worden, betreft duurzaamheid en zo. Das sind so einzelne Beispiele und Themen, die wir besprechen werden, würde ich aber gerne einmal eine Mindmap mit euch malen. Das bedeutet, wir zeichnen diese Mindmap nun nicht hier auf der Tafel, mal so in unser Hoofd zusammen. Esra, was kommt bei dir als erste in den Hoofd, als es geht um Duurzaamheit und Klimaatveränderung?
Het eerste waar ik aan denk, ist doch wel plasticverbruik, denk ik. Inderdaad, zoals jij net zei, statiegeld. Dat is wel het eerste waar ik aan zou denken. Ook bijvoorbeeld afvalverwerking en recyclen en zo. Zelf ook duurzame keuzes maken wat dat betreft. Dus eerder kiezen voor het gebruik van duurzame flesjes of zo. Dat soort dingen. Dat is echt, als ik aan duurzaamheid denk, het eerste wat in me opkomt.
Oké, also statiegeld, dat vind ik irgendwie maar ganz lustig. Dat heißt eigenlijk fund, wat man bekommt op plasticflaschen. Als je daaraan denkt en dat de eerste gedachte is, denk je dan meer aan de Nederlandse kant, omdat jij uit Nederland komt, of direct aan de vergelijking met Duitsland?
Ik denk vooral aan de Nederlandse kant eerst, omdat ik daar toch de meeste ervaringen mee heb. Dat is wel. Ja, wacht, ik moet er even over nadenken. Ik denk niet meteen aan de Duitse kant. Wat wel meteen in me opkomt, is dat als je bijvoorbeeld flesjes koopt in Nederland, weet ik dat je die niet in Duitsland in kan leveren, volgens mij. Dat is wel iets wat meteen, daar hebben wij ook wel ervaring mee. Of jij een flesje hebt en dat kan jij dan niet in Nederland inleveren.
Ja. Oké, goed voorbeeld. Also, auch wenn es jetzt in den Niederlanden immer mehr Pfandflaschen gibt, die kann man dann nicht in Deutschland so gesehen zurückgeben. Die Erfahrung habt ihr schon gemacht, hat Esra gerade gesagt, Sarah. Ist das auch das Erste, was bei dir in den Kopf kommt oder sind da noch andere Sachen, wenn wir die Mindmap ein bisschen größer zeichnen wollen?
Ja, ich denke natürlich auch an Reisen, zum Beispiel Flugreisen, Autoreisen. Das ist ein großer Punkt, aber auch jetzt in Bezug auf, jetzt wird es ja wieder Winter, zum Beispiel Heizen ist ein Punkt, wie man nachhaltiger heizen kann. Ich habe jetzt meine Heizung auch vor einer Woche leider anmachen müssen, weil es einfach zu kalt war. Und dann habe ich schon wieder daran gedacht, wie teuer es wird. Das sind so Punkte, an die ich noch denke. Also Reisen und Energie. Ja.
Okay, das finde ich auch ein spannender Punkt. Reisen und Verwarmung ansetzen. En jij zei net, hoe duur het dan weer wordt. En jij, een week geleden heb jij ze aangeschakeld.
Ja.
Ja, ik heb ze al een maand aan, omdat we in een oude huis leven. En als ik dan dat nu hoor, zou ik de mindmap misschien nog een beetje groter tekenen. Du hast das gerade am Anfang schon gesagt, Esra, dieses Persönliche, jeder trifft seine eigenen kleinen Entscheidungen im Alltag und ich glaube, man unterschätzt manchmal, was man mit diesen kleinen Entscheidungen schon für einen Unterschied machen kann. Und ich hatte wirklich Diskussionen mit meinem Freund, ob wir die Heizung schon anmachen oder nicht und haben dann aber so Thermostate zum Beispiel, damit das eben geregelt bleibt und so. Das sind ja so Kleinigkeiten, die man dann machen kann. Als we de mindmap nu met deze 2-3 voorbeelden hebben. Wenn wir nochmal auf diesen deutsch-niederländischen Unterschied eingehen. Ihr habt gerade schon gesagt, Pfandflaschen ist so ein Ding. Da merkt ihr, das können wir in das eine Land kaufen, aber nicht in das andere Land zurückgeben. Zijn er andere Verschillen, waar jullie persoonlijk Erfahrung mee maken of gemaakt hebben?
Also ich habe das Gefühl, dass man hier tendenziell für kurze Strecken das Auto weniger verwendet.
In Deutschland?
In Niederlanden.
In den Niederlanden.
Genau. Im Vergleich dazu, wenn ich jetzt nach Deutschland schaue, wo ich selbst, wenn ich in Deutschland bin, eher das Auto für verwende, wie wenn ich hier bin, weil ich einfach 3 Minuten zur Uni brauche, dann das Auto nicht nehme. Aber wenn ich in Deutschland 3 Minuten zum Supermarkt brauche, verwende ich das Auto eher wie hier, weil auch einfach die Radwege nicht so gut sind. Und ich denke schon, dass das ein großer Unterschied ist, aber dennoch auf langen Strecken würde ich sagen, es ist fast gleich. Also die Niederländer fahren auch viel Auto. Von daher ist es auch ziemlich teuer. Tanken ist hier noch teurer wie in Deutschland.
Das finde ich spannend. Also ihr habt es over, als ihr nach der Supermarkt geht, denkt ihr, dass in Deutschland vaker das Auto gewoon gepakt gebruikt wordt dan in Nederland. Is dat zo, Esra? Wat denk jij?
Ik denk het wel. Ik vind het lastig inschatten, omdat ik natuurlijk niet in Duitsland woon. Maar in Nederland pak je eigenlijk bijna voor alles wel de fiets. Tenzij je echt grote afstanden af moet leggen natuurlijk. Maar in Wageningen, waar wij dan wonen, merk ik dat ook heel erg. Ik fietste laatst naar mijn werk en toen dacht ik ook van hoe zou ik dit eigenlijk doen als ik geen fiets had? Als de fiets hier niet gebruikelijk was? Zou ik dan altijd met de bus moeten? Of zou ik dan nu al een auto moeten hebben? Ik denk dat bij ons de fiets wel echt voor heel veel gebruikt wordt. Ik denk dat het in Duitsland misschien iets minder is. Maar ich denke, dass da auch noch wel vaak de fiets gepakt wird.
Ja, und da muss man ja auch sagen, wir sprechen ja jetzt einfach nur aus unseren Erfahrungen. Ne? Also wir haben ja jetzt keine Zahlen, Daten, Fakten, wie es wirklich ist. Weil ich musste gerade direkt daran denken, wenn es darum geht, Fahrrad oder Auto zum Beispiel zum Einkaufen zu nehmen. Ich habe 3 Jahre in Münster gewohnt, da hatte ich kein Auto. Und da wird auch viel Fahrrad gefahren. Also ich glaube, wenn das Menschen aus der Region hören würden, die sagen, Großstadt, nimmt man Fahrrad, so warum nicht? Beziehungsweise ÖPNV, ne? Also der openbare Verfuhr. Jetzt selber wohne ich wieder in der Heimat, was ländlicher ist. Und da nehme ich leider eher das Auto. Also da fühlt man sich ein bisschen erwischt. Maar als we dan dat nu zeg maar als de eerste verschil hebben, waar jullie zeggen dat valt Sarah het eerste keer op als het dan om auto pakken of fiets gebruiken gaat. Heb jij nog iets waar je denkt dat zijn verschillen die jij in je dagelijks leven tegenkomt? Gewoon ook misschien als je met Sarah praat over duurzaam leven of zo?
Ik zou zeggen ook het openbaar vervoer, de trein. Ik denk niet dat wij het daarover gehad hebben. Het is wel in Nederland in het nieuws geweest dat er, volgens mij was het vorig jaar in Duitsland, een treinticket of een abonnement kon je kopen voor volgens mij 9 euro. En dan kon je een maand lang eigenlijk, niet gratis, maar onbeperkt door Duitsland reizen.
Dat is maar een euro ticket, ja.
Ja, precies. Dat was ook echt best wel groot in het nieuws in Nederland, dat toch best wel bijzonder was, want zoiets kennen wij hier helemaal niet. En volgens mij heb je dat dit jaar weer, maar dan is het wel iets duurder,
ja, 50 euro.
Mm-hmm. Maar toch, ik vind dat relatief goedkoop als je er onbeperkt mee kan reizen. Zoiets hebben wij in Nederland eigenlijk niet.
Ja, spannende beobachtung. Also das 9 euro, beziehungsweise das Deutschland-Ticket, wie es ja dann dieses Jahr heißt, wirkt auf Esra sehr cool. Also dass es in Holland nicht gibt. Wie würdest du das sehen aus der deutschen Perspektive?
Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, wenn man in einer Stadt ist, wo man noch nie war. Ich war jetzt in Berlin vor einer Woche und man kann einfach kostenlos überall mit dem Regionalverkehr fahren, ohne sich darüber Gedanken machen zu müssen, dass man noch ein Ticket kaufen muss. Ich persönlich habe das 50-Euro-Ticket aktuell tatsächlich nicht, weil ich eben die meiste Zeit in den Niederlanden bin. Allerdings ist es schon sehr, sehr praktisch. Man muss aber dazu sagen, es gilt ja nur für den Regionalverkehr, ja, und eben genau, nicht für IC und ICE.
Ja.
Und ich muss nächste Woche nach Göttingen und da habe ich jetzt ein Zugticket für gekauft, ICE gleich über 100 € für eine Strecke.
Mhm.
Und natürlich ist man gegebenenfalls schneller, aber es ist auch nicht optimal. Also es ist schon sehr, sehr teuer, gerade wenn man kurzfristig buchen muss. Allerdings, wenn ich das im Regio mache, würde ich 3 Stunden länger brauchen.
Ja. Ja, dat is de verschil. Dat bedoelt, ik geloof vele mensen die ja, nog niet veel weten over dit nieuwe Duitsland-ticket. Het is echt alleen maar voor regionale openbare vervoer.
Oh, ja.
Dat bedoelt, als je bijvoorbeeld toen met de 9-euro-ticket was het zo, oh ja, leuk, we kunnen door heel Duitsland.
Ja, precies.
Een collega van mij bij de radio heeft dat gedaan en is van ja, bij ons hier Westmünsterland tot naar Zult, naar boven in de noorden. En heeft 9 uur gebruikt, of was 9 uur nodig, was de hele dag onderweg met de regionale openbare vervoer. Gewoon om dat een keer te testen. Maar net als je zegt, het is het begin. Het is een project geweest wat echt goed aangenomen werd. En daarom nu de 49 of 50-euro ticket. Vind ik spannend hoe dat dan op de andere kant zeg maar werkt. Of wat jij dan erover denkt. Laat ons gewoon een beetje meer in de zeg maar 2, 3, 4, 5 voorbeelden gaan en daarover hebben de verschillen. Also, we hebben jetzt schon über öffentlichen Nahverkehr gesprochen. Was ich da vielleicht noch hinzufügen kann, ich weiß nicht, wie du das siehst, Sarah, ich bin vor kurzem von Enschede aus nach Den Haag gefahren und fand das so cool, dass es in Holland einfach diese Möglichkeit gibt, du hast deine Karte zum Beispiel auf dem Handy, gehst durch den Check, einmal durch diese Türen, die gehen auf und dann bist du im Zug. Wir wurden, glaube ich, einmal insgesamt kontrolliert und es wirkte alles irgendwie ein bisschen, weiß nicht, als wenn die ein bisschen mehr Plan hätten als in Deutschland. Würdest du das so unterschreiben?
Also ich finde schon, man kauft sich in Deutschland ja immer ein Ticket für eine Strecke in der Regel oder man hat gleich ein Abo. Und hier das mit der Karte, das macht schon so ein bisschen, so einen gewissen Druck weg, weil man eben nicht mehr darüber nachdenken muss, ob man ein Ticket kauft. In der Regel ist der Preis ja auch immer gleich für die Strecke, ist das richtig?
Das bin ich mich nicht ganz sicher.
Ah, okay. Ja, ich bin mir unsicher, ob der Preis für eine Strecke immer gleich ist, weil in Deutschland verändert sich das ja stark, je nachdem wann man bucht. Aber es ist auf jeden Fall, man muss sich keine Gedanken mehr darüber machen, ob man ein Ticket hat oder nicht, weil man die Karte in der Regel mit seinem Konto verbunden hat und dann kann man sofort die Strecke fahren. Und das ist schon angenehmer.
Ja, OV-Chipkarte ist dann das Wort, war ich bei meiner Erfahrung dann gewoon 2 of 3 Wochen geleden dachte, oh, das ist wel praktisch, want ich muss nicht bang sein, habe ich nu ein Ticket gehaald of nicht? Ich habe gewoon deze Karte. Hoe zie jij dat?
Hebben jullie geen OV-Chipkaart in Duitsland?
Nee.
Oh, dat lijkt me wel onhandig.
En ik weet ook dat heel viele jongeren in andere afleveringen van de podcast een keer verteld hebben dat ze eigenlijk de wens hebben dat dit openbaar vervoer tussen Duitsland en Nederland gewoon doorgaan zal zijn. En niet zo'n wisselend van de OV-chipkaart naar een Duits ticket of zo.
Ja, dat zou eigenlijk
maar dat
wel
is
een heel
zo op moment.
Ja, precies. Dat zou eigenlijk wel heel erg handig zijn. Dat je die OV-chipkaart gewoon ook in het buitenland kunt gebruiken.
Zien jullie dat ook als voordeel zo'n chipkaart te hebben? Of is het iets dat mensen zeggen, het is niet goed of wat weet ik?
Nou, het is zeker heel erg handig. Want zoals je zei, je hoeft helemaal niet na te denken van, oh, heb ik een kaartje? Moet ik mijn mobiel erbij pakken? Je hebt gewoon die pas eigenlijk. En je zorgt dat daar genoeg geld op staat. Je kan het ook zo aanzetten dat hij gewoon automatisch oplaadt. Dus dan hoef je eigenlijk helemaal nooit na te denken of je een kaartje nodig hebt of zo. Je houdt hem gewoon tegen die scanner en ja, je bent in de trein. Tegenwoordig kan je ook met je betaalpas gewoon betalen. Dat is ook heel erg handig voor als mensen geen OV-chipkaart hebben. Dat maakt denk ik het openbaar vervoer ook nog wel toegankelijker voor mensen.
Ja, vielleicht dadurch, dass man diese aufladbaren Fahrkarten hat, dass die Menschen in den Niederlanden eher mal Zug benutzen als in Deutschland. So ein Gefühl, könnte ich mir vorstellen. Wir haben jetzt aan het begin over stagegeld gehad. Laat ons daar even over praten. Wat zijn de gedachten die jullie, of de ervaringen ook die jullie dan willen delen hier in de podcast over dit thema plasticgebruik, stagegeld?
Ja, so einmal wäre es zum Beispiel in Deutschland, dass ich halt das Pfand, wenn ich hier ein Pfand habe, das in Deutschland nicht abgeben kann. Ich fahre recht oft zu meinen Eltern, dann habe ich halt niederländisches Pfand im Auto oder deutsches Pfand im Auto, wenn ich hier bin und dann kann ich das nicht abgeben, dann lagere ich das in meinem Auto, bis ich wieder zurück bin, dort, wo ich es eben abgeben kann. Das ist ein bisschen nervig. Ansonsten haben wir, glaube ich, gibt es ja jetzt erst seit diesem Jahr Pfand auch auf Dosen, auf Aluminiumdosen. Das haben wir in Deutschland schon recht lange. War auch am Anfang ein bisschen komisch, dann Dosen einfach so in den Müll zu werfen, obwohl es in Deutschland eigentlich dafür Pfand gibt. Ja, ich glaube, hier gibt es ein bisschen, auf ein paar weniger Sachen Pfand wie in Deutschland immer noch. Und das wird jetzt in Deutschland auch nochmal verschärft ab nächstem Jahr so ein bisschen. Ja.
Das, ich finde es heel spannend, dat je zegt, het was een raar gevoel in Nederland nog voor maanden geleden de blikjes gewoon weg te gooien. Ja. Nu bestaan er steeds meer blikjes met statiegeld. Wat heb jij er voor een mening over?
Ja, dat is dus inderdaad in 2023, dus dit jaar, ingegaan. Het was toch wel even wennen, want normaal gooiden we dat altijd bij het plastic afval weg. En nu moet je dat opeens bij je houden. Maar het is ook best wel vaak dat je bijvoorbeeld een blikje onderweg koopt. Zeg maar als je niet thuis bent, dat je een blikje drinken koopt. En normaal gooi je dat altijd weg. En nu moet je toch nadenken, oh ja, moet ik toch weer meenemen. Het is toch wel lastig met zo'n blikje, omdat een flesje kan je natuurlijk gewoon dichtdraaien. Zo'n blikje moet je dan nog open in je tas doen of zo. Maar goed, het is natuurlijk wel een hele goede ontwikkeling. En ik denk ook zeker dat het nodig is, dat Duitsland het goede voorbeeld is. Maar je merkt wel dat mensen er nog even aan moeten wennen. En dat mensen soms niet helemaal gemotiveerd zijn om die blikjes weg te gooien. Dat ze denken, nou, toch maar gewoon bij het plastic afval in plaats van dat ze hem bij het statiegeld inleveren. Ja.
Das ist alles so eine Frage von sich dran gewöhnen und Sachen umsetzen. Ich glaube generell bei nachhaltig leben und so ein paar Gewohnheiten verändern, scheitert es ja an jedem Einzelnen von uns. So iedereen moet het gewoon zelf één keer in zijn dagelijks leven integreren, dat je dat niet weggooit, maar dan teruggeeft. Ik vind dat heel lustig hier im Grenzgebied. Is het bis vor kurzem auch so gewesen, dass ganz viele junge Leute, Gruppen, sage ich mal, extra nach Holland rübergefahren sind, um sich das Bier, Statiegeld frei, zu holen für den Urlaub oder die Party, damit sie es dann einfach wegschmeißen können. Das geht jetzt nicht mehr. Einerseits weiß ich, dass so im Umfeld bei mir Leute dann sagen, oh, warum ratert nie mehr, was stumm. Und dann, ja, mal auf der anderen Kante ist es gewoon echt duurzamer. Und in Deutschland gibt es das ja schon ewig. Ne? Also ich hatte immer so das Gefühl, warum, also Holland ist in so vielen Hinsichten so weit vorne, warum dann bei Statiegeld in sowieso nicht?
Ja, dat is een goede vraag.
Dat was wel mijn gevoel altijd.
Ja, zeker. Ja, het kan ook te maken hebben met de capaciteit voor de inname, denk ik, van statiegeld, blikjes en flesjes. Want er is nu dus echt, er worden veel meer flesjes en blikjes kunnen worden ingeleverd. Maar je ziet dat volgens mij de innamepunten niet echt toegenomen zijn. In mijn ervaring zijn ze ook best wel vaak kapot. Ik kan me voorstellen dat daar ook wel iets mee te maken heeft. Dan als je dus meer statiegeld terug wil nemen, dan moet je dat ook op een bepaalde manier mogelijk maken voor de mensen.
Bedoelt de infrastructuur?
Ja, de infrastructuur.
Also die infrastructuur om van terug te nemen. Holland ontwikkelt zich waarschijnlijk nog. Ja. Da sind wir an einem ganz anderen Punkt, ne, Sarah?
Ja, und wir haben auch, ich glaube, 25 Cent auf Dosen und Plastikflaschen, auf Einwegdosen und Plastikflaschen. Und bei euch sind es nur 15 Cent. Also wir haben auch ein bisschen mehr Geld quasi als Pfand. Vielleicht ist das auch noch so ein Anreiz, wenn man den Pfand erhöhen würde, also das Geld selbst, dann gäbe es noch mehr Leute, die das zurückbringen würden.
Ah. Ja, iets mehr Motivatie, um terug te brengen, inderdaad. Ja.
Ja, gar nicht schlecht. Volgend Thema, Asse von Julis zeiden met plasticverbruik. Zijn er nog andere voorbeelden die je in de hoofd had waar we het over willen hebben?
Nee, ik denk het niet. Misschien afvalscheiding, maar...
Ja, afvaltrennung vielleicht.
Ja. Ja, zeg maar wat je erover had.
dat in Nederland best wel veel gescheiden wordt. 60% volgens mij. Ik weet niet of je toevallig weet hoeveel er in Duitsland gescheiden wordt van afval. Maar bij ons is het echt best wel normaal dat je echt overal verschillende prullenbakken hebt met waar je verschillende dingen in weg kan gooien. Ook bijvoorbeeld op de universiteit heb je dat ook. Ik weet niet hoe dat in Duitsland is.
Grundsätzlich haben wir eine ähnliche Mülltrennung wie die Niederlande, würde ich sagen. Allerdings merke ich schon einen Unterschied. Ich wohne in so einem, oder wir wohnen beide in so einem sehr, sehr großen Studentenwohnheim. Also das ist wirklich so ein Haus mit 500-600 Leuten.
Okay.
Aber ich habe gemerkt, dass man in Deutschland, wenn man in so einem großen Haus wohnt, eher weniger trennt, wie in den Niederlanden. Also bei uns wird ja sehr ordentlich auch getrennt. Allerdings, wenn ich in Deutschland in so einem Hochhaus war, gab es oft einfach nur eine Tonne für alles. Und das ist sehr abhängig davon, wo man wohnt, ob man jetzt auf dem Land wohnt, wo man dann seine 3-4 Mülltonnen hat, oder in der Stadt wohnt mit einem großen Gebäude, wo es dann doch wieder nur einen Restmüll gibt für alles. Also es hängt auch regional teilweise davon ab, wo man wohnt.
Und auch mit der Kapazität, so wie du sagst, ne, wie viele Tonnen halt da sind, wenn man sich denkt, irgendwie, ja, wir haben irgendwie nur, weiß ich nicht, 2 Biomülltonnen, aber dafür 5 Plastiktonnen, ja. So, finde ich spannend, an was für einzelnen kleinen Schrauben dann so gesehen ja auch gedreht werden könnte. Ich weiß, bei uns in der Regio, hier Westmünsterland, hätte dann auch Zeit, sind auch Menschen, die, ich weiß nie in welcher Stadt, war das auch nu de Restmülltonnen kleine worden. Vanaf het volgende jaar. En dan zijn de mensen echt hebben gezegd, nee, dat gaat niet, want we verbruiken toch hetzelfde en dan zou het kleiner worden. Misschien omdat de capaciteit dan ja, bij de mullenabvoer halt niet meer zo daar is of zo. Maar daar wordt ook richtig op die barricaden gegaan, wenn daar wat geändert wird. Also dat zijn zo themen, die zijn zo alltäglich, weil man schmeißt immer irgendwas weg, aber da so drüber nachzudenken, wie viel Platz ist da eigentlich und wie wichtig. Ik heb een keer met een persoon met die ik samengeleefd heb, ook tijdens mijn studie, echt discussie gehad over hoe ja, trennen wij. Nee, hoe zeg je trennen in Nederland? Hoe? Separeren, ja.
We, ja, scheiden. Ja, ja.
Scheiden we dat dan alles. Is dat bij jullie, zeg maar in de jongerensfeer en waar jullie studeren, is dat een thema? Of is het heel normaal dat je... ja, dat schrijft, also mülltrennung passiert. Hoe is dat bij jou, bij jullie in het omveld? Zo?
Ja, ik denk, wat mij betreft, is het eigenlijk heel normaal om te scheiden. Ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoe je opgegroeid bent. Een soort, mijn ouders die scheiden ook heel veel. Maar je merkt bijvoorbeeld in ja, de studentenflat waar wij wonen, dat dat wel verschilt per gang. Wij proberen dan wel ons best te doen om goed te scheiden. Maar ik ken ook mensen die helemaal niet scheiden. Terwijl wel de middelen ervoor zijn. Er zijn wel gewoon verschillende afvalbakken beneden. Okay. Maar goed, dat heeft natuurlijk ook te maken met dat er veel internationale studenten en zo wonen.
Okay.
Dus ja.
Also es treffen schon verschiedene Typen Menschen, was dann so Mülltrennung angeht, bei euch im Wohnheim aufeinander.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt vor 2 Wochen noch tatsächlich ein paar Leuten erklären müssen, dass Plastikmüll eben nicht in den Biomüll gehört. Okay. Und das war halt eine Mädel aus Indien, die wusste das nicht. Und da wir eben so mit so vielen Internationalen zusammen wohnen, ich glaube, die Niederländer machen das schon. Also würde ich schon behaupten, weil man ist ja damit auch aufgewachsen in gewisser Maßen. Allerdings, wenn dann eben Leute aus Indonesien oder Indien das nicht kennen und ich dann, bevor ich den Müll entsorge, den erstmal sortieren muss, weil mich das ein bisschen aufregt, weil ich das eben so gewohnt bin, dann ist es ein bisschen frustrierend, wenn ich dann irgendwie ständig Plastikverpackungen aus dem Restmüll ziehe.
Ja,
oder
auch voll spannend irgendwie, ja, ne, dass das für uns so selbstverständlich ist, aber aus verschiedenen Gründen dann eben in anderen Ländern nicht. Okay, gut. Wenn wir jetzt schon von anderen Ländern sprechen, ich sage, das sind Menschen international, mit wie jullie auch dagelijks eigentlich ein bisschen zu tun haben. Lass uns praten über Reisverschrillen. Also wie unterschiedlich reisen Menschen in Deutschland und die Niederlanden und was hat das in puncto Nachhaltigkeit auf sich? Was habt ihr da für Stories zu erzählen, Sarah?
Also ich persönlich fahre jetzt nicht regelmäßig in Urlaub oder fliege auch nicht, weil auch es ist auch eine Geldfrage, wenn man studiert, denke ich mal. Allerdings, ich sehe das schon bei einer Freundin zum Beispiel aus China, die ich habe, die fliegt tatsächlich regelmäßig auch, sobald sie frei hat, auch mal, also nicht jetzt nur nach China nach Hause, sondern auch wirklich in den Urlaub. Und ich finde, das ist so ein bisschen fragwürdig, wenn man an einer Uni studiert, die irgendwie sehr, sehr nachhaltig ist und allgemein diesen Schwerpunkt hat. Und wenn man dann regelmäßig noch irgendwie Flugreisen macht, auch der Verein, ich mache Bogenschießen. Und wir haben so eine Urlaubsreise gemacht. Ich war persönlich nicht dabei, aber die war nach Griechenland. Und da ist dann auch, sind dann auch so 10 Leute zusammen nach Griechenland geflogen für 7 Tage. Ist die Frage, ob das wirklich sein muss. Also wenn man jetzt sich überlegt, dass es eigentlich ziemlich umweltschädlich ist. Aber allgemein würde ich sagen, dass man auch recht viel mit dem Auto verreist. In Deutschland, das ist zumindest 2021 so gewesen, dass die meisten Deutschen mit dem Auto verreist sind. Ich weiß es nicht, wie die Zahlen in den Niederlanden aussehen.
Okay. Ja. Okay. Sarah sagt, sie selbst geht nicht so vaak auf Vakantie, omdat sie auch studiert. Da muss sie Geld für haben. Aber fliegen ist bijvoorbeeld auch ein Ding, weil jij sagt, muss das echt sein, um dann auf Vakantie zu gehen? In Deutschland sind 2021 de meeste Menschen mit Auto auf Vakantie gegaan. Esra, hoe zie jij dat? Wat weet jij dan van de andere kant, zeg maar?
Ja, in Nederland gaan ook de meeste mensen tijdens de zomervakantie wel met de auto op vakantie. Dat is toch wel het meest gebruikelijke vervoersmiddel. Maar ja, je ziet ook dat best wel veel mensen het vliegtuig pakken. Zeker omdat het gewoon niet heel duur is. Vergeleken met bijvoorbeeld de trein als je wat verder weg wil. En ik merk ook veel leeftijdsgenootjes, veel studenten. Die willen toch wel graag wat van de wereld zien. En wat verder weg dan Frankrijk of zo, waar ze misschien met hun ouders vroeger op vakantie gingen. En dan is het vliegtuig best wel een makkelijke optie. En ja, relatief goedkoop als je dat goed van tevoren bekijkt en misschien 's nachts vliegt of zo. Dan is dat best wel een goedkope optie om toch wat van de wereld te zien. Dus ik merk zeker ook jongere mensen dat vliegtuig nog best wel een ding is. Ik denk dat oudere mensen vooral veel met de auto op vakantie gaan. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat de trein ook wel steeds populairder wordt. Mm-hmm. Onder jongeren vooral.
Wat ik dan ook denk, deze vervoersopties bestaan gewoon. We kunnen het ja niet, also unser, wir können es ja nicht irgendwie hinkriegen, dass es keine Flugzeuge mehr gibt und nie wieder geflogen wird. Was denkt ihr denn, was haltet ihr von diesen Dingen, die man machen kann, wenn man ein Flugticket jetzt bucht, wenn man sagt, ich will was von der Welt sehen, ich fliege da jetzt dann einmal in Urlaub oder so und dann gibt es ja diese CO2-Ausgleichszahlung. Was haltet ihr aus eurer Perspektive davon?
Also ich finde, das ist so ein Tropfen auf einen heißen Stein irgendwie. Natürlich gibt es dann, hat man so ein gutes Gefühl, wenn man dann ein bisschen mehr zahlt, aber so eine Ausgleichszahlung für die Nachhaltigkeit macht. Aber im Endeffekt ist ja nichts daran, dass man fliegt. Also ich finde, da müsste sich eher was in der Mentalität des Menschen so ein bisschen ändern. Muss es wirklich die weite Reise sein oder kann man auch nicht etwas regionaler sich suchen, wo man dann seinen Urlaub verbringt? Jetzt zum Beispiel auch hier der Verein vom Bogenschießen, warum hätte man nicht einfach regionaler in Frankreich Urlaub machen können und dann das Ganze von mir aus mit dem Auto? Ist natürlich auch noch nicht optimal, aber besser wie mit dem Flugzeug. Ja.
Okay, spannend. Ik heb gevraagd betreft de, hoe zeg je dat in Nederland? Je kunt als je een vliegtuig of een ticket om bijvoorbeeld naar Griekenland te vliegen boekt, nog een beetje meer geld betalen en dan zo'n CO2-uitgleich betalen.
Ja, klopt inderdaad. Nu kom ik ook even niet op het woord. Compensatie inderdaad.
Oh ja, compensatie, ja. Mm-hmm. Wat vind jij ervan, denk je ook? Want Sarah zegt, het is een tropfen op den heißen Stein. Dat is goed voor het gevoel, maar je vliegt toch nog.
Ja, dat denk ik ook. Ja, dat is inderdaad, ja, ik weet niet of ik dat greenwashing kan noemen, maar dat is inderdaad toch wel een beetje van, dan ga je wel vliegen en dan heb je toch nog een beetje het idee dat het toch niet zo slecht is, dat je toch nog iets goeds gedaan hebt. Maar ja, als je er naar de feiten kijkt, dan kun je beter gewoon niet vliegen natuurlijk. Dan kan je veel beter, volgens mij zei jij, wat regionaler op vakantie gaan, iets meer in de buurt inderdaad.
En als jullie dat zo zeggen, meer regionaal op vakantie gaan en een beetje, ook verzichten, hè? Iets gewoon niet doen wat misschien leuk zou zijn. Denken jullie dat vele mensen ook die jonger zijn, daarvoor bereid zijn? Also dat jonge mensen bereid zijn, zeg ik maar, af te geven, deze mogelijkheden die we hebben met vliegen en die wereld zien en zo?
Also ich glaube, das ist erstens mal eine finanzielle Frage auch, wenn man zum Beispiel billiger nach London fliegen kann wie mit dem Zug. Und es auch einfach schneller geht, dann ist natürlich der Anreiz auch da, wenn man als Student nicht so viel Geld hat, eben auch einfach zu fliegen. Das ist so ein erster Punkt. Ich glaube, wenn Flugreisen signifikant teurer wären, dann würde sich die Frage gar nicht stellen, ob man fliegt, weil es einfach zu teuer ist. Und auf der anderen Seite denke ich schon, dass wir sind jetzt in so einer Nachhaltigkeitsbubble, wo halt auch viele Menschen oft darauf achten, dass sie eben nicht so viel konsumieren oder weniger verbrauchen. Habe ich schon das Gefühl, dass es bei jungen Menschen ausgeprägter ist in meinem Umfeld. Allerdings würde ich es jetzt nicht verallgemeinern. Es kommt auch stark darauf an, wie viel Geld man hat. Wenn man gut verdient, ist so eine tendenziell verbraucht man mehr. Man hat ein Auto, man hat vielleicht auch mehr Geld für Reisen. Aber ich würde schon sagen, dass man bei uns jetzt recht konsumbewusst lebt. Auch zum Beispiel Fleischkonsum, auch so ein Punkt in meinem Umfeld. Es sind sehr viele Leute, essen sehr wenig Fleisch oder leben sogar vegetarisch oder vegan. Ja.
Okay. Denk jij, Esra, in jouw omveld met andere jonge mensen, zijn die bereid, zeg maar, niet meer te vliegen en regionale dan op reis te gaan voor meer duurzaamheid?
Ik denk het wel. Ik denk wel dat geld een grote rol speelt. Zeker onder mensen van onze leeftijd is geld toch best wel een ding. En als ik dan zeg van, ik zou eigenlijk wel graag met de trein op vakantie willen, dan kan ik eigenlijk ook niet van mijn vrienden verwachten dat ze zoveel meer geld neerleggen om ook op vakantie te kunnen en misschien ook zelfs minder ver weg. Dus ik denk dat geld wel een grote rol speelt. Ik merk zelf ook wel dat social media ook wel een rol speelt daarin. ja, je ziet toch ja, snel dat mensen dan ver weg op vakantie zijn. Vaak posten mensen ook alleen iets op social media als ze op vakantie zijn. Denk je, oh, zoveel mensen zijn nu ver weg. Zuid-Afrika of Bali of zo. Denk je, oh, moet ik daar ook niet eens heen? Is dat ook niet leuk om een keer te ervaren? Dus ik denk dat dat ook wel een rol speelt. Dat mensen ook wel motiveert om juist verder weg te gaan.
Ja. En naar Bali kun je niet met de trein.
Precies, dat wordt lastig.
Ja, vind ich sehr spannend, dass du nochmal Social Media auch mit reinbringst, was dann gerade das Reisen angeht, weil ich glaube, dass auch sehr viel Druck auf gerade junge Menschen macht, im Sinne von, ich muss da gewesen sein und das gesehen haben. Was man auch bei Social Media teilen kann und wo man bestimmt auch, wo ihr eure persönlichen Erfahrungen habt, sind so Themen wie beim Feiern nachhaltig sein. Als het dan om dingen vieren gaat. Praten we van carnaval? We nemen vandaag op de 11e op. Ja, carnaval feiern oder auch Silvester feiern. All solche dingen. Da nachhaltig zu sein. Habe ich ehrlich gesagt persönlich jetzt noch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Maar wat heeft dan bijvoorbeeld carnaval vieren met duurzaamheid eens? Of hoe kunnen we dat eens laten worden?
Ja, je ziet natuurlijk bij carnaval dat er echt heel veel gebruik wordt gemaakt van plastic bekertjes en zo. Ja, veel mensen staan toch op straat tijdens carnaval. Wat ik zelf al vaker heb meegemaakt bij festivals is dat je een soort van statiegeld krijgt op bekertjes. Dus dat je dan, voordat je je bekertje krijgt, een euro extra betaalt en dan krijg je die terug als je het geeft. Ja, ja precies. Ja. Ik denk dat dat best wel een goede optie zou zijn. Ik merk zelf altijd wel dat er dan echt veel minder plastic op straat ligt als er zoiets ingevoerd is. Dus dat zou iets kunnen zijn waarover nagedacht zou kunnen worden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook kleding. Het is toch wel de bedoeling dat je verkleed gaat naar carnaval. Ik zie toch ook in mijn omgeving wel dat veel mensen dan op internet iets bestellen, een goedkoop iets. Denk ik, ja, kun je niet iets met tweedehands kleding doen of hergebruiken of lenen van vrienden? Das wäre, denke ich, mal ein Stopp in die gute Richtung sein.
Ja, spannend. Also nicht nur, dass bei Karneval und anderen Festivals ja zum Beispiel auf Becher Pfand gegeben wird, damit die zurückkommen und nicht im Müll oder auf der Straße landen und einfach auch Secondhand bei Verkleidung denken, finde ich sehr lustig. Ich habe nämlich jetzt zum Beispiel für den 11.11. mein letztes Kostüm auch verliehen an eine Freundin. Würdest du dazu stimmen, Sarah, oder hast du noch andere Ideen?
Ja, also es ist ja tendenziell schon so, dass man irgendwie jedes Jahr als was anderes gehen möchte oder irgendwas anderes sein möchte.
Sehen die Fotos ja gleich.
ja, oder wenn man auch in einem Karnevalsverein aktiv war, war ich auch lange als Kind und Jugendliche. Bei uns war es nicht so, dass man jetzt jährlich das Kostüm gewechselt hat, weil wir einfach wir waren jedes Jahr Ritter. Und das ist auch unser Verein, Boomer Ritter. Wir sind einfach Ritter. Aber wenn man zu einem anderen Verein schaut, dann gibt es jedes Jahr wechselnde Mottos. Die Wagen werden umgebaut. Und es ist schon so, dass man wahrscheinlich dann teilweise für viel Geld ein Kostüm kauft, was man dann ein, zwei Mal trägt, das schlechte Qualität hat, kaputt geht. Oder es ist auch einfach nicht nachhaltig, wenn man sich dann ständig neue Kleidung kauft. Da denke ich schon, dass das hilfreich wäre, irgendwie so eine Tauschbörse oder so zu entwickeln oder unter Freunden einfach auch mal Kostüme zu tauschen. Hat man ja trotzdem was anderes. Ja, finde ich schon eine sehr schöne Idee.
Ja, ich muss auch sagen, als es dann um Verkleidung und, sag mal, Kleidung allgemein geht, ich habe das dieses Jahr sehr intensiv gefühlt. Es ging um wisselend von Sommer nach Winterkleidung in je eigen Kast. Ich habe dann de Sommer- und Winterdingen nachgekeken, was ich dann noch nodig bin oder nicht. Und die anderen Dingen habe ich erst ein keer an Freundinnen laten zien, ob sie misschien noch iets willen hebben. Und die anderen Dingen habe ich dann echt afgegeven naar een Kaufhaus, waar dan mensen die niet zoveel geld hebben en voor een euro in 3, 4, 5 dingen kunnen kopen. Wenn wir jetzt bei Klamotten über Verkleidung bei Klamotten landen, macht ihr das auch irgendwie bei euch privat oder die Menschen, die ihr kennt, selber so gesehen Secondhand entwickeln unter Freunden oder wie ist das so?
Also ich habe tatsächlich vor so 1, 2 Jahren hat eine Freundin mal groß ausgemistet in Koblenz und da hat sie mir auch einiges gegeben. Wir haben zufällig auch die gleiche Größe, das ist schon schön. Mittlerweile kaufe ich auch recht wenig, außer ich habe wirklich einen Teil, wo ich ein paar Tage drüber nachdenke, ich möchte das unbedingt haben. Ansonsten finde ich Secondhand-Shops auch sehr, sehr cool. Es gibt ja Emaus zum Beispiel in Wageningen oder Ringslope, also so Secondhand-Shops, die auch wirklich schöne Klamotten haben. Und ich habe das Gefühl, da gibt es auch tatsächlich gut sortierte und tendenziell, ich will nicht unbedingt sagen mehr wie in Deutschland, weil ich jetzt nicht in einer riesigen Stadt groß geworden bin. Natürlich gibt es in Berlin dann auch vergleichsweise viel, wenn man das mit Amsterdam vergleicht. Aber Ja, ich denke schon, dass auch bei jungen Menschen Secondhand-Shopping und auch unter Freunden tauschen recht beliebt ist.
Ja, du ja das auch, Esra, Secondhand, Self-Shoppen oder vielleicht auch selbst so einen kleinen Verkauf open doen als jij uitsorteerd hebt of zo.
Dat laatste heb ik nog nooit gedaan. Lijkt me wel leuk om dat een keer te doen. Ik hoor inderdaad van mensen dat ze dan een soort kledingruil of zo organiseren. Dat is wel heel vet, vind ik. Maar ik vind tweedehands winkelen ja echt top. Want het is zoveel goedkoper en je kan bijzondere dingen vinden die je misschien normaal niet zou kopen, maar ze zijn nu dan wat goedkoper en dan koop je het toch. Het is echt een stuk beter voor het milieu. En ja, ik heb ook gewoon best wel vaak dat ik iets draag en dat ik dan een complimentje erover krijg. En dan, oh ja, het is tweedehands. En dan denken mensen, oh, tweedehands. Ja, bij sommige mensen hangt daar toch een soort bepaald stigma aan of zo. Maar goed, ja, ik denk dat dat echt wel... het is best wel hip tegenwoordig, dat merk je ook wel. Ik hoorde jou ook Amsterdam noemen. Je merkt ook dat daar echt super grote tweedehands markten zijn en zo. Die zijn echt heel populair tegenwoordig.
Ik heb ook een vriendin die woont op het moment in Londen. En daar heb je Oxfam. En daar heb je, dat is echt zo'n groot bedrijf of institutie wat dan daarom gaat. Dat geld wat daar ingenomen wordt, worden weer aan mensen gegeven die niet zoveel geld hebben. En vice versa. Ist auch eine tolle Sache. Also da haben viele größere Städte schon echt einen Vorteil gegenüber kleineren Orten, einfach was so Secondhand-Shops und so angeht, damit man auch, ich sag mal, coole Sachen findet, damit dieses Stigma abgelegt werden kann, von dem du gerade gesprochen hast. Damit wir nochmal zu einem anderen Thema kommen, ich finde das ganz spannend, weil ich persönlich die Unterschiede sehr spüre. New Year's Feesten en vieren en vuurwerk. Altijd weer een discussie als het daarop heen gaat. Net als nu ook. Dat jaar is alvast door. Feuerwerk is absoluut niet nachhaltig. Brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber viele Leute sagen, ich brauche aber diesen Spaß. Wat denken jullie, is daar een mogelijkheid daar ja, over eens te komen? Met een beetje plezier hebben met vuurwerk, maar ook duurzaam zijn? Of heet het dan, nee, no go, gaat helemaal niet. Wat denken jullie?
Ja, ik vind het lastig. Ik snap wel dat mensen dat... het is toch een traditie eigenlijk. Ik merk dat mensen daar toch inderdaad wel veel plezier uithalen. Maar goed, met het oog op duurzaamheid denk ik wel dat daar een bepaalde balans in zou moeten worden gevonden. Je merkt ook wel in de politiek, in Nederland in ieder geval, dat er inderdaad veel stemmen opgaan om vuurwerk gewoon helemaal af te schaffen. Dat lijkt me misschien ook alweer een beetje het uiterste, maar bijvoorbeeld georganiseerde shows in steden, dat lijkt me wel een mooie tussenweg. Dus dat mensen het misschien niet meer zelf afsteken, ook een beetje met het oog op de ziekenhuizen en zo, tijdens Oud en Nieuw. Denk ik dat dat wel iets is wat een toekomst zou kunnen hebben.
Sarah, du hast gerade schon genickt, weil Esra gesagt hat, vielleicht ist der Mittelweg, dass man große Feuerwerkspartys an Neujahr einfach in den Städten organisiert, aber der Rest selber Feuerwerk abschießen ist dann verboten. Stimmst du dazu?
Ja, ich bin eigentlich genau derselben Meinung. Also wir haben außerhalb von Silvester zum Beispiel in Koblenz Rhein in Flammen, das ist ein zentrales großes Feuerwerk an einem Samstag und dann die Stadt ist voll. Und warum kann man sowas dann nicht auch an Silvester machen, dass es halt in den großen Städten große Feste gibt? In den letzten Jahren wurde es ja in Deutschland auch immer wieder verboten, dass man auch regional einfach kein privates Feuerwerk mehr machen durfte. Es wurde dann ja trotzdem gemacht. Also wenn man dann nachts nichts gehört hat, das war schon eine Ausnahme. Und deswegen denke ich, wenn man weniger Feuerwerke hat, aber vielleicht trotzdem ein paar Zentrale, man hat dann weniger Emissionen. Man hat aber immer noch seinen Spaß. Man macht es vielleicht nicht mehr selber, es ist aber auch sicherer, wenn man nicht mehr selbst das Feuerwerk selbst macht und sich gegebenenfalls noch verletzt, sondern dann auch das von professionellen Pyrotechnikern machen lässt.
Ja, ich finde dieses Verletzungsding auch sehr großen Pluspunkt, dass man sich das sparen kann. Du hast aber da den Punkt Plaisir und Spaß gehabt. Und es kann ja jetzt sein, wenn man diese Folge hört und wir reden über verschiedene Beispiele, dann wirkt es so, als wenn man, um nachhaltig zu sein, auf viel Spaß verzichten muss. Reisen, was weiß ich, irgendwie Sachen Secondhand kaufen, nicht mehr dieses, oh, ich habe mir was Neues gegönnt, jetzt mal wirklich überspitzt formuliert, nicht mehr Plaisir haben an bepaalte Dinge, die dann nicht so gut mit Duurzaamheit overeenkomen. Wat zeggen jullie als iemand dat zegt? Dan mogen we helemaal geen plezier meer hebben als we duurzaam moeten leven. Wat würdet ihr sagen? Het is natuurlijk een beetje extreem formuleerd, maar könnte man ja vielleicht so denken. En ik weet ook dat mensen dat immer sagen, wenn es dann darum geht, naja, es ist aber nachhaltiger. Ja, aber ich will ja auch noch meinen Spaß haben.
Also ich finde schon, dass man tendenziell auf was verzichten muss. Es ist Fakt, dass man, ja, wir konsumieren tendenziell zu viel. Aber man muss auch überlegen, ob man vielleicht nicht mit anderen Dingen mehr Spaß haben kann oder vielleicht auch mit kleineren Dingen zufriedener sein sollte. Man kann ja immer noch mit seinen Freunden feiern, nur eben anders. Oder man kann in Urlaub fahren, nur eben anders. Und das ist immer die Frage, braucht man das jetzt? Ist das jetzt wirklich, wirklich so wichtig? Oder reicht mir auch was weniger Großes? Oder um eben der Umwelt was Gutes zu tun? Das ist so eine, ich glaube, man muss Kompromisse finden mit sich selbst, aber auch mit dem Umgang mit der Umwelt. Und wenn man jetzt Nachhaltigkeit bedeutet, ja, dass man auch, dass auch die späteren Generationen noch etwas von der Erde haben sollen. Und das ist eben nicht unbedingt der Fall, wenn wir uns jetzt verausgaben und alle Ressourcen verbrauchen. Und es ist immer die Frage, wo setzt man an, wo ist das Mindset und was möchte man noch persönlich?
Het heeft te doen met het veranderen van mindset, zegt Sarah. Misschien kun je in de toekomst meer plezier hebben als je weet, nou, ik doe een beetje iets voor het klimaat. Ook als ik nu niet naar Bali reis, maar misschien regionaal of zo. Wat denk jij, Esra?
Ja, daar ben ik het wel mee eens, inderdaad. Ik denk dat het wel lastig is, want mensen hebben toch de neiging om voor nu plezier te kiezen en niet na te denken over de toekomst, wat de toekomst nog kan brengen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat bij veel mensen het besef indaalt dat inderdaad de toekomst ook nog leefbaar moet zijn met het oog op klimaatverandering. Dus dat het belangrijk is dat mensen inderdaad misschien nu toch andere keuzes gaan maken. Zodat we in de toekomst inderdaad nog wel leuke dingen kunnen blijven doen. En dat we misschien nog wel gewoon leuke reizen kunnen maken en zo in de toekomst.
Dank je schon mal an der Stelle für eure ganzen, ich sag mal, Meinungen, aber eben auch Erfahrungen, die ihr gemacht habt, die ihr geteilt habt. Was ich mich dann noch frage, ist, als het darum gaat, Verandering in je mindset, dat kan ja al, zeg maar, heel vroeg beginnen. Bijvoorbeeld op school of misschien door instituties net als de Euregio. Wat denken jullie, zouden deze punten kunnen veranderen in een mindset van jongere mensen en dan de komende generaties als het dan om duurzaamheid en klimaatverandering gaat? Bestaan er al dingen op school die gedaan worden of wat zou jouw wens zijn?
Ja, ik denk dat dat wel echt super belangrijk is. Dat dat echt al op vroege leeftijd bij kinderen geleerd wordt. Dat over het klimaat sowieso. Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet zeker weet hoeveel er nu in Nederland aan duurzaamheid wordt gedaan op scholen. Ik weet wel dat bijvoorbeeld studies zoals wat wij doen, climate studies of dus future plant studies, dat steeds populairder wordt onder jongeren om zoiets te gaan doen. En ik denk ook dat zeker een organisatie zoals de Euregio, dat die echt wel ook een belangrijke rol daarin spelen. Zeker ook tussen Duitsland en Nederland. Om misschien te kunnen laten zien van, oh kijk, in Nederland gebeurt nu dit. Dit zouden we ook in Duitsland kunnen implementeren, bijvoorbeeld.
Oké. Ja, du hast es wahrscheinlich schon verstanden, Sarah. Ich übersetze nur mal eben schnell. Esra sagt halt, dass sie aktuell nicht genau weiß, wie viel auf Schulen schon im Thema Klimaveränderung und auch Nachhaltigkeit unterrichtet wird, aber dass da anzusetzen ganz schlau ist. Was ich auch denke, vielleicht, misschien ist es auch echt wel schlimm, da zu beginnen, omdat die Kinder kommen ja nach Hause, nach hun Ouders und vertellen dann Dinge, die misschien die Ouders auch noch nicht weten. Also Kinder können ja auch ihre Eltern mitnehmen auf dieser Reise, ein bisschen nachhaltiger irgendwie auf die Welt zu schauen. Und dass Institutionen wie die Euregio eben dieses Aufklären, was passiert auf der anderen Seite der Grenze, wollen wir das nicht vielleicht auch machen? Was haltet ihr davon, diesen Austausch weiter anzuregen? Was meinst du?
Ja, ich finde, das ist tatsächlich auch sehr, sehr wichtig. Vielleicht auch in der Freizeit Kinder nochmal so abzuholen, so ein bisschen außerhalb der Schule, je nachdem, wie viel da wirklich dann gelehrt wird Richtung Umweltbildung. Dass man vielleicht auch irgendwie Workshops anbietet oder Seminare im Wochenende mal irgendwie mit den Kindern so einen Wertstoffhof besucht und schaut, wie wird da Müll getrennt oder auch schon vielleicht im Kindergartenalter den Kindern das dann direkt beibringt. Das können ja auch so Aktionen von der Euregio sein, dann auch hier regional. Was, wenn man so auch lernt, wie ist das dann in den Niederlanden? Das wäre natürlich eine schöne Idee, weil meine Schulzeit, ich habe 2018 Abi gemacht, das ist ja schon ein bisschen länger her und ich erinnere mich, dass wir jetzt im Bereich Umweltbildung nicht wirklich viel mitbekommen haben in der Schule selbst. Das war dann eher jetzt bei mir persönlich über meine Eltern oder auch Freunde. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, wie viel da aktuell gemacht wird in der Schule in Deutschland.
Okay, also an der Stelle haben wir ja jetzt schon so ein bisschen, was die Euregio machen kann, aber wir stellen am Ende einer jeden Podcast-Folge, mag nie ooit over welk onderwerp wij het hebben, stellen wir die Frage, was ist jullie droom voor de Euregio? Jullie kunnen nu zelf kiezen of jullie dat in het thema duurzaamheid dat mede inpakken oder ob ihr sagt, ganz unabhängig von Nachhaltigkeit und allem, was wir jetzt als Thema hatten, was wünscht ihr euch für die Euregio, für diese Gegend, auch wenn ihr selber noch gar nicht so lange Teil des Ganzen seid. Wie will beginnen?
Ja, ist gut. ich denk wel op het gebied van duurzaamheid, zoals ik eigenlijk net ook al een beetje zei, dat de Euregio best wel een grote rol kan spelen in dat aanjagen van beide landen eigenlijk op het gebied van duurzaamheid. Dus van bij een bedrijf bijvoorbeeld, oh kijk, dit zijn deze innovaties hier of in deze regio gebeurt dit. Dit zouden we ook in Duitsland of in Nederland kunnen implementeren. En zelf, ik weet niet of dat al gebeurt, maar biodiversiteit vind ik ook erg belangrijk. Daar zou ook, denk ik, veel kunnen worden gedaan. Dat in de hele regio bijvoorbeeld een beetje hetzelfde beleid gevoerd wordt op het gebied van duurzaamheid.
Mm-hmm. Sehr gut. Ich gebe erstmal weiter an dich, Sarah. Ja. Was ist so
dein Traum? Genau, also ich finde es auch sehr wichtig, dass man eben diesen grenzübergreifenden Austausch weiterhin hat, auch grenzübergreifende Projekte, vielleicht dann auch mit einem Schwerpunkt Nachhaltigkeit, auch gerade für die jüngere Generation. Und jetzt hier gerade zum Beispiel Pfandflaschen oder ähnliches, wenn man einfach regelmäßig über die Grenze fährt, dann ist es wirklich, wirklich ein Thema, was mache ich denn damit in den Niederlanden mit deutschem Pfand oder so. Und vielleicht kann man da auch so ein bisschen nochmal überlegen, wo Euregio dann ansetzen könnte, dass man auch vielleicht gerade an der Grenze eine Möglichkeit findet, zum Beispiel für Pfandflaschen irgendwas regional zu machen. Aber auch, so ein anderer Punkt, Wasserwirtschaft wäre ein Punkt. Also Wasser fließt auch über die Grenze, deswegen könnte man da vielleicht auch nochmal so ein bisschen schauen, wie sind denn so die Schadstoffe im Wasser selbst und wie ist das unterschiedlich über die Grenze oder was spielt da eine Rolle? Das wäre auch so eine Idee.
Okay, super, danke schön. Biodiversität, Wasserwirtschaft, was hast du gerade noch gesagt, Sarah?
Pfand,
genau. irgendwelche Exkursionen, das sind alles super Punkte und Vorbilder, die jullie nu gewoon meegeven als een droom, wat de Euregio gewoon in Zukunft als Onderwerpen zou meebedenken. Ich sag vielen Dank, Sarah und Esra, dass wir uns ausgetauscht haben, dass ihr diese ganzen Sachen mit uns geteilt habt und als jullie zin hebben in verdere afleveringen van de Euregio Stampodcast, wij hebben nog vele andere onderwerpen waarover we het al hadden. Hört gerne rein, viel Spaß dabei und danke für eure Aufmerksamkeit.
Euregio
Stammpodcast.